Das kann man endlos betreiben, dass man die Dinge in zwei große Kategorien teilt. Und die eine ist Yin und die andere Yang.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen in diesem Frühjahr ja über chinesische Philosophie, über die chinesische Antike. Und das I Ching haben wir schon mal angesprochen, das sogenannte Buch der Wandlung, das älteste chinesische Buch. Und heute soll es ein bisschen ausführlicher darum gehen, denn das ist sehr faszinierend, weil es quasi anfängt mit Symbolen, dann weitergeht mit Kommentaren zu diesen Symbolen und dann gibt es nochmal weitere Deutungen dieser Kommentare darin. Und Reinhard Simon kennt sich besonders gut damit aus. Er hat es nämlich für Reklam übersetzt. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Eichler.
Herr Simon, Sie waren Dozent für Sinologie an der Goethe-Uni Frankfurt und unterrichten gerade an der Universität des dritten Lebensalters. Wie kam das denn bei Ihnen eigentlich im Leben mit dem Interesse für China und dann vielleicht auch für das I Ching?
Also es gibt ein ganz frühes Erlebnis auf dem Gymnasium. Ich kann mich sogar an den Namen des Lehrers erinnern. Das war Herr Piron, damals in jungen Jahren für mich ein älterer, würdiger Herr, gar nicht autoritär, ein außergewöhnlicher Lehrer, der, das Fach gab es noch und das hieß auch so, Erdkunde unterrichtete. Und der schrieb in einer Stunde langsam und konzentriert, mit Kreide, Whiteboard war noch lange nicht erfunden, an die Tafel chinesische Schriftzeichen. 4, 5. Und wirklich, das ist der Anfang. Das war für mich so faszinierend, das zu sehen, dass diese Faszination einfach anhielt. Und später nach dem Abitur überlegte ich dies und jenes, wie das eben so ist, Germanistik oder einfach Töpfer zu werden oder Fotograf, wie das vielleicht vielen jungen Menschen so geht. Also mir ging es jedenfalls so. Und dann habe ich gesagt, nein, also warum das nicht studieren? Ja, und dann habe ich das studiert.
Und was waren da so, ja, ich weiß nicht, erste Forschungsfragen, erste Interessensgebiete?
Also es war alles sehr verwirrend und wirklich keine leichte Angelegenheit. Im Prinzip ging es, also ich hatte bei einem chinesischen Professor, Herrn Zhang, der leider schon verstorben ist, Unterricht, ging es um den Spracherwerb. Und es ist wirklich ein sehr langer und mühsamer Weg. Wenn Sie ja eine europäische Sprache studieren, Anglistik oder Romanistik, dann kommen Sie mit Sprachkenntnissen und Sie können, glaube ich, nehme ich an, recht schnell Sekundärliteratur lesen und können wissenschaftliche Fragen stellen und beantworten. Und ehrlich gesagt, das ist im Sinologiestudium erst sehr spät möglich. Man ist wirklich von dieser Fremdheit der Sprache, vor allem der Schrift, überwältigt und hat damit wirklich viel zu tun. Ja, und ich bin eigentlich so dazu gekommen, Interessen zu entwickeln, indem mir Aufgaben gestellt wurden. Ich meine, man muss ja auch um sein wirtschaftliches Leben sozusagen sich bemühen. Und mir sind in Museen Aufgaben gestellt worden. Also ich habe das große Glück gehabt, eine vollkommen unbearbeitete Sammlung von Schattentheaterfiguren im Deutschen Ledermuseum zu bearbeiten. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mich, was ist sozusagen, heute würde man das nennen, Alleinstellungsmerkmal meiner Arbeit ist vielleicht, dass ich chinesische Quellen lesen kann. Und das habe ich dann begonnen. Also modernes Chinesisch natürlich. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Hilfsmittel. Ich kann das. Ich kann das lesen und habe dann, ja, chinesische Texte gesammelt und die Dinge, die ich dann in Museen bearbeitet habe, auch in München, im Stadtmuseum München gab es eine solche Sammlung, die ich bearbeitet habe, und an Frankfurter Museen. Ich habe immer mit chinesischen Quellen gearbeitet.
Und wie kam es zum I Ching dann?
I Ching ist, also ich hatte zwei Übersetzungen schon für Reklam gemacht, die ich selbst vorgeschlagen habe, Lao Tzu, Tao Te Ching und dann das Shi Jing, das Buch der Lieder. Und I Ching war schlicht und einfach eine Auftragsarbeit. Und ja, also übersetzen ist, ja, es ist eben auch so für mich eben erfüllend und eine zentrale Angelegenheit, wie für einen Musiker zu spielen. Das so ist das. Ich will einfach übersetzen und übersetze eigentlich immer. Und ja, dann habe ich diesen Auftrag angenommen, ohne zu wissen, was ich tue.
Und dann ist aber ja eine große Faszination auch daraus entstanden. Was können Sie uns denn sagen? Was ist das denn überhaupt, das I Ching?
Also, bevor ich das selbst sage, möchte ich mal einen Kollegen, einen Amerikaner, zitieren. Das ist Richard Kunst, deutsche Wort Kunst. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, oder Kranz. Der nannte das Werk, der Sinologieprofessor in Amerika, der über das I Ching gearbeitet hat, der nannte das Werk 1984 eine Anthologie aus Omina, Volksliedern, Weissagungen, historischen Erzählungen, Naturerkenntnissen und so weiter. Er wies darauf hin, dass es eine strenge thematische oder syntaktische Einheit vermissen lässt. Und noch ein kurzes Zitat, nur ganz kurz. Es gibt einen anderen Kollegen, Richard Rudd, der das auch sehr gut übersetzt hat ins Englische. Und der sagt, das I Ching ist gleicher einer Mischung fragmentarischer Sprichwörter mit Refrains von Volksliedern und dies alles in der Grammatik des Telegramms. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist so ein sehr disparates und, ja, wie soll ich sagen, mehrschichtiges Werk, besteht zunächst einmal einfach aus diesen 64 Hexagrammen. Das bedeutet aus 64 Graphemen, kleinen Grafiken, jeweils aus 6 Linien bestehen, 2 mal 3. Linien bedeutet, ich habe 2 Möglichkeiten, Linien zu kombinieren, nämlich eine nicht durchbrochene Linie, eine gerade Linie einfach, und eine durchbrochene Linie. Und die werden mit einer gewissen Regelmäßigkeit kombiniert. Also ein Sonderfall wäre das Hexagramm, also 6 Linien, die alle nicht durchbrochen sind. Und der zweite Sonderfall wäre ein Hexagramm, das nur aus durchbrochenen Linien besteht. Und dazwischen gibt es eben 64 Möglichkeiten der Kombination. Und das ist der Text. Der besteht einfach aus Text, aus diesen Strichlinien. Das ist das I Ching. Und das habe nicht ich jetzt gesagt, auch Jacques Granet hat das so ausgedrückt und andere Sinologen. Also wenn Sie das umschreiben in einen binären Code, also wenn Sie jetzt für die nicht durchbrochene Linie 1 nehmen und für die durchbrochene 0, dann hätten Sie eben eine Abfolge von Einsen und Nullen. Das ist der Text. Und da gibt es eigentlich nichts zu übersetzen, weil die Linie eine Linie und nichts, ja, nichts Phonetisches an sich hat und ja, eigentlich auch nicht Chinesisch ist. Also was soll man da übersetzen? Und dazu gibt es dann aber Kommentare, Auslegungen, sogenannte Linientexte für jede einzelne Linie, mehrere Sätze, nicht besonders lang. Und es gibt einen komplett zusammenfassenden Satz oder ganz kurzen Text, der aus einem Satz manchmal nur besteht, der die Gesamtheit dieser 6 Linien inhaltlich charakterisiert. Das ist das I Ching. Dazu gibt es sogenannte 10 Flügel und das sind taoistisch und konfuzianisch geprägte Auslegungen des gesamten Textes.
Genau, das muss man wirklich bildlich mal gesehen haben. Also ich kann das, glaube ich, in die Podcast-Beschreibung unten. Doch, ich glaube, da kann man sogar ein Bild reinmachen. Also eventuell habe ich eins reingemacht. Wenn ihr eure Podcast-App jetzt schaut, dann seht ihr da diese 64 Hexagramme. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, glaube ich, dass die lange Linie für Yang steht und die gestrichelte, also die durchbrochene Linie für Ying.
Exakt.
Und so ist das quasi aufgebaut. Also das ist, glaube ich, das Faszinierende, finde ich zum Beispiel am I Ching, wenn man das jetzt als Laie sich anschaut, dass es schwierig zu verstehen ist, aber ist es nicht völlig unverständlich? Das haben wir ja bei anderen Sachen, zum Beispiel, wenn man in der Indus-Tal-Kultur im antiken Indien hat man ja auch solche Scherben gefunden, auf denen irgendwelche Symbole drauf sind, aber bis heute sind die nicht entschlüsselt und wir wissen nicht so genau, was sollte das so ungefähr. Aber was beim I Ching interessant ist, ist, dass sich das so peu à peu aus diesem Nullen- und Einsen-Code aufbaut und immer komplexer wird und man tatsächlich so ein bisschen, während man sich das anschaut, in Teilen versteht, warum das so ist. Also wir haben diese zwei Arten von Linien, Yin und Yang. Wenn wir davon drei aufeinander schichten, dann gibt es da acht verschiedene Kombinationen, wie die aufeinander geschichtet sein können. Das sind die acht Trigramme, die, so ich das verstehe, für Elemente stehen. Und wenn wir diese Dreierlinien wiederum zu Sechserlinien machen und da versuchen, wie viele Kombinationen gibt es da, dann kommen wir bei den 64 Hexagrammen raus. Das klingt, wenn man das alles jetzt so hört, 8 Trigramme, 64 Hexagramme, dann kommen noch die 10 Flügel. Das klingt alles irgendwie unverständlich. Aber wenn ihr mal auf das Bild schaut dann oder das mal googelt, 64 Hexagramme, dann versteht man schon, was damit jetzt gemeint ist. Denn ein Hexagramm bedeutet einfach, da sind 6 Linien übereinander und es gibt 64 verschiedene Kombinationen, wie die angeordnet sein können. Und dann gibt es im I Ching noch Texte, die dem angefügt sind, die das erklären. Also die erklären diese Sechserlinie, was ist das eigentlich? Und dann nochmal, und das fand ich so spannend, was bedeutet jetzt nochmal jede einzelne Linie in der Sechserlinie in diesem Kontext? Und dann gibt es noch die 10 Flügel, und das sind spätere Kommentare nochmal darauf. Und so bildet sich das dann. Wenn wir, bevor wir da überall hingehen, nochmal zurückgehen können, nur zu diesen beiden Linien, wissen wir, woher das kommt? Überhaupt Yin und Yang? Und dann auch, dass das in dieser Linienform dargestellt ist.
Es gibt eine primäre, ja, wie soll ich es nennen, Weltdeutung, die als chinesischer Dualismus bezeichnet wird. Leider sind Texte nicht überliefert worden, sondern das Gesamte ist nur fragmentarisch zu fassen. Und im Prinzip besteht es aus einer sehr primären Anordnung der Dinge in der Welt, also aller Dinge, organisch, nicht organisch. Menschen haben offensichtlich das Bedürfnis gehabt, in die Vielfalt der Erscheinungen und der Gegebenheiten, der Dinge eine Ordnung zu bringen, vom Konkreten zum Abstrakten, vom Organischen zum Unorganischen. Und dann gibt es einfach naturwüchsig sozusagen durch die primäre menschliche Wahrnehmung eine Zweiergruppierung. Also es gibt einfach in der Natur oder überhaupt, es gibt die Nacht, es gibt den Tag, es gibt kalt, es gibt warm, es gibt Winter, es gibt Sommer. Und es gibt einfach diese so von uns Menschen als Gegensätze erlebten Verhältnisse. Und das kann man bis ins Einzelne, das kann man endlos im Grunde nach offen betreiben, dass man die Dinge in zwei große Kategorien teilt. Und die eine ist Yin und die andere Yang. Wichtig ist zu verstehen, dass sie nicht antithetisch oder ja, vielleicht antithetisch, aber nicht kontrovers, also irgendwie aggressiv gegeneinander gesetzt sind, sondern dass sich beides ergänzt und ineinander übergeht bzw. ineinander fließt. Und ja, das ist die Grundlage. Und man hat dann das übertragen, ja, auch in die taoistische Philosophie und ja, bis heute weiterwirkend in eine große Korrelation der Dinge. Vor allem in der Han-Zeit von 206 vor Christus bis 220 nach Christus hat man Korrelationen formuliert. Also zu Makrokosmos und Mikrokosmos, und es gibt Korrelationen dann zwischen einzelnen Organen im menschlichen Körper mit Sternbildern und so weiter. Das ist in der chinesischen Geistesgeschichte die Zeit, in der das eine wirkliche riesige Breite angenommen hat, dass man in Korrelationen, in Entsprechungen denkt. Und da spielt eben Yin und Yang auch wieder eine große Rolle, weil sich dann ja, Yin und Yang in gewisser Weise kombinieren, entsprechen und Korrelationen bilden.
Und wie kommt es dann, wissen wir das, zu diesem Buch? Weil das war ja ursprünglich als Orakelhilfe gedacht.
Ja, das war ein mantisches Buch und es gab eine Premiere in der Shang-Zeit, schon nachweisbare Art, mit den Ahnen Geistern Kontakt zu halten oder mit ihnen zu sprechen oder Aussagen der Ahnen zu erfragen. Und das geschah mit Hilfe, ja, man nennt das Orakel, einer Methodik, die darauf beruhte, dass man, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die chinesische Schrift überhaupt entstanden ist. Das kann ein Motiv sein, aber kann man jetzt nicht ohne weiteres belegen. Aber ich vermute, dass es auch wirklich mit der Entstehung der Schrift zu tun hat, dass man jetzt Schrift entwickelt, damit ich eine Frage formulieren kann. Also die chinesische Zeichenschrift, in dieser Form benutzt man archaische Zeichenformen der Zeichen, die wir heute immer noch benutzen, und die nennt man Piktogramme von, also Bildzeichen. Und die schreibt man oder kratzt man oder ja in Knochen oder auf Knochenmaterial, also auf Skapulae, auf Schulterblattknochen von großen Hirschen und oder auf Schildkrötenpanzer. Also auf dem Bauchpanzer einer bestimmten Karettschildkröte, einer bestimmten Art der Schildkröten. Und dann erhitzt man dieses Material, dieses Knochenmaterial, nachdem man es vorsichtig angebohrt hat, mit einem Bronzegriffel oder mit einem Stein. Und ausgelöst durch diese Bohrung entstehen dann rund um die Bohrung, man hat viele, viele von solchen Knochen gefunden, entstehen Sprüngelung, also diese Sprüngelungen sehen aus wie eine Art Schrift oder sind so verstanden worden. Und das konnten dann die Orakelmeister und vor allem auch der Herrscher, der König, lesen. Und da konnte man eben Antworten herauslesen. Im Prinzip die einfachsten Antworten sind dann die Antworten auf Entscheidungsfragen, also ja oder nein. Das war daraus zu lesen oder auch komplexere Fragen. Und ja, also was hat man gefragt? Also existenziell wichtige Dinge. Der König fragt dann ja nach politischen Entscheidungen, ob ein Krieg geführt werden soll oder nicht. Oder andere wichtige Dinge, ob eine Überschwemmung eintreten wird oder nicht, ob man einen Damm bauen soll oder nicht und solche Dinge. Aber auch ganz private aus der Familie, warum die Großmutter Zahnschmerzen hat und man ein großes Reinigungs-, ein Purgationsopfer darbringen soll, damit die Ahnen da etwas tun können gegen diese unsäglichen Schmerzen. Ja, und das kann man lesen. Und gegen Ende der Zhou-Zeit, als die Dynastie schwächelte und abzusehen war, dass es eine große kulturelle und politische Änderung geben würde, die dann auch wirklich eintrat, hat man so die These der Wissenschaft oder einiger Wissenschaftler, hat man das kodifiziert, hat man dieses esoterische Wissen, wie man diese Texte liest und überhaupt die Struktur dieser Linien hat man eben übertragen in dieses Strichsystem. Und wer das genau war und wie das geschah und wann genau, das kann man nicht mehr feststellen, das weiß man nicht mehr.
Und wie ist das jetzt aufgebaut? Also kann man das vielleicht an einem Beispiel erklären, von eines dieser Hexagramme, zum Beispiel Brunnen heißt ja eins.
Ja, Ching. Also alle Hexagramme haben Namen und sind Verhältnissen, abstrakten Verhältnissen oder Dingen zugeordnet, Gegenständen. Und hier eben ist die Zuordnung zu Brunnen. Und man liest ein Hexagramm immer von unten, also von der unteren Linie nach oben. Also die Linie Nummer 1 ist die untere und die Linie Nummer 6 die oberste. Und dann hat man ja zwei Teile, eben das sind die Sie genannt haben, diese Trigramme. Also man hat zwei Trigramme in jedem Hexagramm, also 2 mal 3, 6, ja. Und die haben in sich auch schon Bedeutung. Also hier bei Brunnen zum Beispiel ist unten Holz, also das Trigramm Yin Yang Yang, also durchbrochene Linie, durchgehende Linie, durchgehende Linie. Jetzt von unten nach oben gedacht. Durchbrochen durchgängig, durchgängig. Trigramm bedeutet Holz. Also in Holz ist viel Yang, aber auch Wasser. Ja? Und Yang ist über Wasser. Und darüber ist dann durchbrochene Linie, nicht durchbrochene Linie, durchbrochene Linie. Das steht für Wasser. Also Wasser besteht aus zweimal Yin und einmal Yang. Wasser ist sowieso Yin zugeordnet, aber Wasser hat einen Yang-Anteil. Das macht vielleicht die Stärke und Kraft, die Gewalt sozusagen des Wassers auch aus. Wasser kann ganz weich und sanft sein, aber Wasser kann brutal zerstörerisch wirken. Ja, das ist vielleicht in diesem Trigramm jetzt in meiner Interpretation auch so gefasst. Yin, Yang, Yin. Und unten drunter das Holz, Yin, Yang, Yang. Also, ein Brunnen wird gebaut, indem man ja, die abtäuft und dann auf Grundwasser stößt und das dann mit Holz, so war es in China, auskleidet, also mit Balken nach oben sichert, damit das, der Erdreich nicht wieder einstürzt. Und dann hat man oben Wasser und unten Holz. Also oben kommt man an das Wasser und der Brunnen selbst ist aus Holz. Und der ganze Text heißt nicht anders als. Ich lese jetzt mal die Interlinearversion vielleicht. Ändern statt nicht ändern Brunnen. Nicht haben, verlieren, nicht haben, bekommen. Weggehen, kommen. Brunnen, weggehen, kommen, Brunnen. Brunnen versiegen, verstopfen. Auch, obwohl nicht strikt des Schöpfeimers, Schöpf oder Schöpfen, auch obwohl nicht schöpfen, Brunnen zerstören, sein, Flasche, Unglück. Ja, sind jetzt die einzelnen Wörter, die Zeichenbedeutung. Und daraus muss der Übersetzer dann einen Satz machen und natürlich derjenige, der sich damit beschäftigt, das auch lesen. Dann kommen wir zum Satz. Brunnen, verändern wirst du die Siedlung, aber nicht die Brunnen. Ohne etwas aufzugeben, kannst du nichts gewinnen. Du wirst wandernd an einen Brunnen kommen. Der Brunnen wird versiegt und verstopft sein, obwohl du doch aus einem weiteren Brunnen kein Wasser wirst schöpfen können. Man zerstörte die Schöpfflasche. Ein Unglück. Ja, also das ist der ganze Text. Der beschäftigt sich einfach mit der Bedeutung von Wasser, von Trinken, die Situation, dass man vielleicht in der Wüste ist, eine Karawane und kein Wasser findet und solche Dinge. Also sehr konkret von der Lebenswirklichkeit und Erfahrungswirklichkeit der Menschen ausgehend.
Sind die alle so konkret? Weil es ist ja nicht nur so, dass das nur Dinge sind, die da dargestellt werden. Es ist übrigens witzig, es erinnert sehr an dieses, mittlerweile ist es auch nicht mehr so aktuell, aber die jüngere Generation ist damit komplett aufgewachsen, an dieses Videospiel Minecraft, in dem man auch mit so diesen verschiedenen Einzelteilen dann auch einen Brunnen bauen kann und sowas. Also wenn das junge Leute hören, eventuell könnten sie mit sich für das I Ching begeistern. Aber es ist ja auch so, dass da abstrakter auch manchmal drin sind. Also, dass es dann Zeichen gibt, die zum Beispiel Macht oder sowas heißen.
Also vieles sind konkret, zum Beispiel Reisen, also das ist natürlich in der frühen Zeit auch eine wichtige Angelegenheit. Ja, aber so sind eigentlich wenige ganz abgehobene Dinge. Also zum Beispiel so etwas wie Hindernis. Da können Sie natürlich sagen, das ist ein abstrakter. Was ist ein Hindernis? Ist das jetzt konkret gemeint oder ist das etwas anderes. Und die Zusammensetzung ist da auch oben Wasser, unten Berg. Ja, also die Trigramme bedeuten oben Wasser wieder und unten Berg. Und das Hexagramm bedeutet einfach nur Hexagramm Hindernis, Nutzen für den Süden und Westen, keinen Nutzen für den Norden und Osten. Also wenn man diese Kombination durch ein bestimmtes Verfahren bekommt, wenn man also auf dieses Hexagramm kommt, indem man Stängel der Schafgabe manipuliert. Wenn man damit manipuliert, ein bestimmtes Verfahren durchführt, dann bekommt man diese Abfolge unter Umständen. Oder der Opfer, also der Helfer, der Orakelmeister führt das für einen aus. Und dann bedeutet das eben Nutzen für den Süden und Westen. Keinen Nutzen für den Norden und Osten. Nutzen, wenn du einen großen Mann triffst. Das Orakel fällt gut aus, es bringt Glück. Also es ist eigentlich doch gar kein dunkler Text. Also es geht darum, gibt es irgendein Hindernis jetzt, wenn ich irgendwo hinreisen will oder irgendwas unternehmen will? Und dann kommen ganz konkrete Aussagen.
Ah, also ich habe eine Frage, ich mache das Ritual und da bekomme ich dann sowas, das aussieht wie diese Zeichenkombination. Und dann suche
Genau.
ich quasi in dem Buch so ein bisschen wie mit Bleigießen, wo man
Ja.
ein, ne, wo man das da reinwirft und dann hat man so eine Form und dann sucht man im Buch, wonach sieht das ungefähr aus. Und da hat man so ein bisschen natürlich auch Spielraum, was man jetzt sagt, sieht es aus wie eine Tasse oder wie ein Schuh oder so. Und dann lese ich mir den Text durch und der Text ist aber auch quasi einerseits klar und andererseits bietet aber auch wieder so ein bisschen Interpretationsspielraum wahrscheinlich.
Genau,
Okay.
ja, genau so ist es. Also Richard Wilhelm, der das ja auch übersetzt hat, der ist von Frankfurt aus, er war später in Frankfurt, nach Darmstadt zu der Landgräfin, der hessischen Landgräfin da gefahren, also der Nachkommin der heiligen Elisabeth und so weiter, die an solchen Dingen Interesse hatte und da im Schloss in Darmstadt lebte. Und er hat ihr das I Ching mit Hilfe eines Münzorakels, also es gibt auch so eine Methode, diese Lineaturen, also diese Hexagramme mit Hilfe von geworfenen Münzen zu bestimmen. Und er hat das für die Landgräfin durchgeführt, um ihr ja die Zukunft vorherzusagen oder irgendeine Frage zu antworten. Ja, also das für die wissenschaftliche Beschäftigung damit ist das schwierig. Also wenn man nichts mit Esoterik und okkulten Dingen zu tun haben möchte, dann muss man das als Text nehmen und nüchtern übersetzen. Also ich bin da so vorgegangen. Also ich habe da mit chinesischen Kollegen, die das ganz ausdrücklich sagen, wenn sie darüber schreiben und arbeiten, also die Vorhersage, eine Zukunftsdeutung oder exakte Vorhersage zukünftiger Ereignisse ist gar nicht möglich.
Ja, aber wenn man dann, also es gibt dann diese 10 Flügel, die das dann nochmal stärker kommentieren, würden Sie dann sagen, aus diesem Text an sich, also der Zeichen, dieser Beschreibung der Zeichen, dass da schon was Philosophisches drinsteckt, irgendwelche philosophischen Ansichten oder so? Oder ist das wirklich eher lebensweltlich beschreibend, was wir da sehen, ohne jetzt die spätere Kommentierung?
In diesen Texten selbst, in den Kommentaren zu den Hexagrammen, befindet sich nichts Philosophisches. Das ist, also an dem Beispiel des Brunnens kann man das ganz gut verstehen, meine ich, dass es da um ja, Lebenserfahrungen vor langer Zeit geht. Man kann versuchen, sich in die Zeit zu versetzen in irgendeiner Form und dann vielleicht dem irgendwie nahe zu kommen. Aber es sind keine philosophischen Fragen und es sind keine philosophischen Erörterungen oder Schlüsse. Aussagen dieser Art findet man in den 10 Flügeln. Das ist richtig. Und ja, also aber auch selbst dort ist das nicht jetzt überall so. Die sind auch in der Qualität, also in der Aussagequalität, was jetzt den philosophischen Anspruch angeht, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt es aber, ja, zum Beispiel einen Satz, dass Yin und Yang nicht auszuloten sind. Also wir haben ja über Yin und Yang, diese beiden Kategorien gesprochen. Das heißt numinoses Wesen, also das Numen, etwas Metaphysisches, ja. Dass Yin und Yang nicht auszuloten sind, also der Umstand, dass ich das nicht erfassen kann, dass das vielleicht auch einfach endlos ist, das heißt numinoses Wesen. Da kann man natürlich sagen, das ist vielleicht der Ansatz eines Nachdenkens. Oder das Werden hervorzubringen, das heißt Wandlung. Und es gibt immer wieder einzelne Sätze, aber auch kein, wie soll ich sagen, direkt syntaktisch jetzt und semantisch irgendwie fortlaufenden philosophischen Text. Das ist nicht der Fall, ja? Oder Aussagen wie diese. Das ist jetzt ziemlich willkürlich. Feinstoffliche Kraft, das ist das Qi. Ja, das ist ja vielleicht allgemein bekannt, man spricht von dem Qi. Also alle,
Ah, das Chi, ja.
Ja, die so Kampfsport betreiben und Tai Chi Chuan oder Qigong, die kennen das Qi. Also die feinstoffliche Kraft Qi schafft die Dinge, die strömende Hauchseele unterliegt Wandlung. Aus diesem Grund weiß man um Lage und Gestalt der Dämonen und Geistwesen. Also in solchen Sätzen verbirgt sich natürlich viel. Das geht dann auch so in Richtung Religion vielleicht sogar. Oder Sätze wie, man kennt die 10.000 Dinge umfassend. 10.000 steht immer für alle. Also man kennt alle Dinge umfassend. Und das Tao vollendete die Welt, deshalb geht man nicht fehl. Also manche sind auch apodiktisch und ohne jetzt Kontext eigentlich gar nicht so leicht zu verstehen. Also der Text ist sehr disparat und es gibt einzelne Sätze, ja, die philosophisch vielleicht zu deuten wären, aber es ist keine zusammenhängende philosophische Abhandlung. Das macht das Ganze wirklich richtig komplex und natürlich auch schwierig zu übersetzen, schwer zu verstehen.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Jetzt heißt es aber doch immer, dass I Ching ist so wichtig für den Konfuzianismus und wenn man so liest, was ist die Bedeutung des I Ching, dann steht da meistens, es geht da eben um das Tao, wie Sie es jetzt auch gerade schon gesagt haben. So, woher kommt das, wenn Sie sagen, so das Grundbuch eigentlich ist noch gar nicht so philosophisch?
Woher kommt das? Also vieles ist einfach rätselhaft, enigmatisch. Es sind einfach rätselhafte Sätze. Manche würden sagen, es seien dunkle Sätze, obwohl ich bei vielen Erklärungen zu den Hexagrammen und so weiter nicht der Meinung bin, dass das so dunkel sei. Aber ich kann einfach nur versuchen zu verstehen, dass solch ein Eindruck entsteht und dann eben Weiterungen anregen. Die aber manchmal sehr willkürlich erscheinen. Also auch sekundär, also alles, was in den Flügeln steht, ist eigentlich sekundär. Denn als die Hexagramme entstanden sind, als das Buch also irgendwie festgehalten wurde, geschrieben wurde, festgelegt wurde, da gab es weder Daoismus noch Konfuzianismus. Die sind danach entstanden, diese Lehren. Und versuchen jetzt mit diesen rätselhaften Texten irgendwie umzugehen, indem man sie kommentiert. Und dann liest man eben solche Dinge wie, daher handelt es sich bei den Hexagrammen, also bei diesen Graphemen, um Bilder des Glücks, des Unglücks, des Verlustes und des Gewinns. Ja, das sind dann so apodiktische Sätze, das sind einfach Behauptungen, die nicht weiter ausgeführt werden, die so gesagt werden. Aber wenn man das jetzt annimmt, dann tritt dann wieder von dem Flügel ausgehend dann eine Interpretation dieser Hexagramme ein und dann entstehen solche Zirkelschlüsse. Und es wird einfach viel einfach behauptet. Zum Beispiel Vollkommene. Das ist so ein Begriff für, Wilhelm übersetzt immer Heilige, aber das ist christlich überformt. Das sind ideale, vollkommene Personen, Menschen. Vollkommene schufen die Hexagramme. Sie sahen die Bilder als Kommentar, fügten die kommentierenden Wörter an und erhellten Glück und Unglück. Also das ist eine chinesische Interpretation, eine alte chinesische Interpretation, die das eben so wahrgenommen hat, aber die gar nicht belegbar, nicht nachweisbar ist. Alles, vieles ist axiomatisch, sind Axiome gesetzt, sollen nicht bewiesen werden und werden nicht bewiesen. Es ist keine stringente philosophische Aussage zu finden. Es sind vielleicht einzelne, zum Beispiel die Bewegung der sechs Linien, von denen wir gesprochen haben, der Hexagramme, ja. Die Bewegung der sechs Linien ist die Bahn, und da Bahn bedeutet Dao, der drei höchsten Dinge. Punkt. Aber was sind die drei höchsten Dinge? Ja, das wird nicht gesagt.
Wie sind denn diese Flügel aufgebaut? Ist das so, dass quasi an jedes dieser Hexagramme dann nochmal so ein Flügelkommentar drankommt? Oder sind das eigenständige Texte, die das I Ching in seiner gesamten Form nochmal versuchen einzuordnen?
Also vielleicht der Bedeutendste ist der Zhuan. Zhuan heißt Kommentar, also beigefügte Urteile in zwei Teilen. Das ist der erste von 10. Der zweite, es gibt einen Kommentar, den man direkt hinter die Hexagramme gesetzt hat. Das ist der Tuan-Kommentar. Der bezieht sich direkt auf die, also in der ganz direkten Weise auf die Hexagramme, und angehängt sozusagen kommen dann die neun anderen. Und der erste von den neun anderen ist ein sehr bedeutender, ist der Zizhuan-Kommentar, also die beigefügten Urteile in zwei Teilen. Und da wird jede einzelne Linie nochmal kommentiert.
Und das dann aus welcher Sicht?
Ja, manchmal kann man das gar nicht so leicht differenzieren. Zum Beispiel ein Satz für, ich glaube, das ist jetzt das erste, das ist auch durchnummeriert jetzt seit einiger Zeit. Da heißt es zum Beispiel, des Äthers, also Tian, Himmel, ja, aber etwas metaphysischer verstanden, des Äthers Dao brachte das Männliche, der Erde Dao das Weibliche hervor. Also es gibt das Dao des Himmels und das bringt Yang hervor, und es gibt das Dao der Erde, und das bringt das Weibliche hervor. Also da befindet man sich in den Bahnen des Dualismus, und ja, es setzt ein. Das sind einfach Setzungen, die aber ja keinen Beweis haben oder keine Weiterung. Das sind einzelne Sätze, und damit wurde dann operiert, dann sagt man, ja, also der Himmel ist mit dem Männlichen konnotiert, verbunden, und die Erde mit dem Weiblichen. Und das steht ja schon im I Ching, in dem Flügel. Also ehrlich gesagt, wenn Sie einen philosophischen Text kennen, also Chuanzi oder Laozi, selbst Lun Yu, obwohl da auch manche guten Sätze zu finden sind, dann fallen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist für viele enttäuschend, für mich jedenfalls fallen auch die Flügel in ihrem philosophischen Anspruch ab gegenüber diesen primären Texten, Tao Te Ching und Zhuangzi, vor allem Zhuangzi. Das ist ja wirklich ein erzählender, fließender Text. Und Laozi ist auch sehr fragmentarisch in einzelne Sprüche gegliedert, aber unterscheidet sich doch davon. Und diese Dinge, wenn über Dao geredet wird, es wird ja gar nicht abgeleitet, es wird nicht über die Herkunft des Dao gesprochen und so weiter. Wird vorausgesetzt, dass man das kennt. Für mich war es wirklich auch während des Übersetzungsprozesses nach einer gewissen Zeit, also schon auch schwierig mit dem Text umzugehen, weil ich auch nicht genau wusste, was ich damit anfangen soll. Und dann habe ich mich, und ich finde auch, also es klingt jetzt großmächtig, aber auch ein bisschen vielleicht diesen Text gerettet, indem ich ihn semiotisch interpretiert habe, also mit Hilfe der Zeichentheorie. und festgestellt habe, dass man diese Abfolge dieser Lineaturen als Sprache verstehen kann, als eine Form der Sprache, als eine einfache, aber sehr umfassende Sprache, die den Anspruch erhebt, wirklich alles auszudrücken, also alle Dinge zu fassen. Und das mit zwei Worten, die die Grundlage sind, eben diesen Yin und Yang-Lineaturen, die dann aber so aufgefüllt werden in einem endlosen Designationsprozess, dass also jede Linie sehr viel fasst, also Yin und Yang. Da kann man dann Listen erstellen und das ist auch gemacht worden, was Yin ist und was Yang ist. Und dann vor allem die Kombination in den Hexagrammen wird dann, werden wirklich Sätze und die einzelnen Linien beeinflussen sich auch semantisch gegeneinander oder nebeneinander und ergeben kleine Aussagen. Das ist schon möglich. Aber Umberto Eco hat gesagt, na ja, also wo Bratenduft ist, muss ja eigentlich auch Braten sein. Ja? Also wo der Braten ist, ist Duft, aber wo Duft ist, sollte auch Braten sein. Das heißt, es muss ein Rückschluss möglich sein. Ich muss zurückschließen können. Und wenn ich nun jetzt ein Hexagramm habe, dann müsste ich eigentlich jetzt von dem Hexagramm auf einen Text schließen können, wenn es eine wirklich komplette funktionierende Sprache wäre. Dann wäre die Designation, also die Auffüllung mit Bedeutung, die muss so exakt sein, dass ich den Sinn verstehen kann. Der Baum ist grün. Das ist ein verständlicher Satz. Wenn Sie das sich geschrieben vorstellen, dann können Sie jetzt von der Zeichenabfolge auf die Bedeutung schließen. Aber das ist so klar jetzt in dieser Zwei-Worte-Sprache ist das nicht möglich. Sondern da ist so eine große Interpretationsbreite, dass jetzt zwei verschiedene Leser sozusagen nicht zu dem identischen Satz kommen, nicht zur identischen Semantik. Und das macht Divination ja unkalkulierbar und ist eigentlich auch, das ist auch eigentlich auch wesentlich für Weissagungen, wie der Text ja auch, wie diese Dinge ja auch benutzt worden sind, dass es eben diese ganz strenge Eindeutigkeit nicht gibt.
Könnten Sie noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, nur damit ich das richtig verstehe? Was genau will jetzt die daoistische Interpretation vom I Ching und was die konfuzianische Interpretation? Also wenn wir auf die Flügel schauen, was erkennt der Daoismus darin und was erkennt der Konfuzianismus im I Ching?
Also auch in eine enttäuschende Antwort, das kann man klar nicht trennen und auch gar nicht klar festlegen. Und meine Erfahrung mit daoistischen Texten ist, dass man eigentlich mit dem I Ching gar nicht operiert. Also, und der Daoismus, ja, der findet sozusagen bestätigende Formulierungen für Thesen, die in Lunyu, in den Gesprächen des Konfuzius klarer zu finden sind. Also Konzepte des Daoismus wie, ja, schlechte Übersetzung, aber immer so übersetzt, Pietät des Kindes, also die Liebe des Kindes, die Fürsorgepflicht der Kinder, die Pflicht des respektvollen und fürsorglichen Verhaltens der Kinder gegenüber der Eltern. Ja, die Kinder sind eigentlich verpflichtet, die Eltern zu versorgen im Alter und so weiter. Das ist diese konfuzianische Tugend Xiao. Und da findet man dann vielleicht Belege. Es ist also so, dass man das Konfuzianer vielleicht Formulierungen und Deutungen in die Flügel geschrieben haben, die ihre Meinungen, ihre Haltungen bestätigen. Enttäuschend ist, dass in meinen Augen die Bedeutung übersetzt wird. Und das hängt mit der Wilhelmschen Übersetzung zusammen. Die Neokonfuzianer, also seit der Sung-Zeit, seit 960 bis 1279 ist Sung, und da entsteht eine modifizierte Form des Konfuzianismus, der sogenannte Neokonfuzianismus. Der ursprüngliche Konfuzianismus hat keine Metaphysik und da bedient man sich aus dem Buddhismus und schafft auch für den Konfuzianismus einen metaphysischen Teil. So, in dieser Zeit, der Neokonfuzianismus wirkt weiter bis bis 1911, bis zum Ende der dynastischen Zeit Chinas. Und Richard Wilhelm steht in dieser Tradition. Er hat da wirklich die lebenden Gelehrten, die noch in dem chinesischen Examensystem ausgebildet waren, also Neokonfuzianer, gekannt und mit ihnen zusammengearbeitet. Und die letzte Deutungsschicht, die ist neokonfuzianisch, die hat Richard Wilhelm benutzt mit eigenen protestantisch-religiösen, christlichen-religiösen Ansichten verknüpft und Kommentare geschrieben, die aus chinesischen Originalkommentaren und aus seinen eigenen Kommentaren zusammengesetzt sind. Das kann man gar nicht mehr trennen. Also da ist dann Wilhelm darin und Chinesisches darin. Er hat einen neuen Text dazu geschrieben und der ist unglaublich einflussreich geworden, aber das ist Anfang 20. Jahrhundert. Und da ist eine Spiritualität und ja, Esoterik um diesen Text herum entstanden, der, wenn man jetzt auf die Anfänge zurückgeht und auf eine kühle und rationale Klarheit des Textes abzielt, durchbrochen werden muss und aufgegeben werden muss. Und das tut zum Beispiel der, ja, in weniger stringent als ich, meine ich, weniger konsequent, auch Dennis Schilling, der hat das auch übersetzt, jetzt vor einigen Jahren. Also das sind die beiden neuesten deutschen Übersetzungen bei Suhrkamp veröffentlicht. Und da spürt man sehr deutlich, dass er eigentlich auch diesen Weg eingeht. Aber er hat einen anderen Kommentator, der da mehr Esoterik eigentlich auch noch zulässt. Dieser Text wird missinterpretiert, weil man diese spirituelle, esoterische Sicht darauf richtet und entwickelt. Viele Sätze regen das natürlich an. Aber wenn ich einen Satz lese wie das I Ching vollendet die Natur der Dinge, also eigentlich steht da nur vollendet die Natur. Ich habe ergänzt, weil davon die Rede ist, in Klammern, das I Ching vollendet die Natur der Dinge. Es lässt das Dasein da sein. Es ist das Tor des Dao-Sinnes. Aber was fangen Sie mit solch einem Satz an? Der muss einfach irgendwie gedeutet werden und da gibt es viele Möglichkeiten. Oder einfach irgendwelche solche Sätze wie, die sind fast aufregend in gewisser Weise. Der Philosoph sagt, also wer, das ist der Mensch, der das geschrieben hat, der Philosoph sagt, was das I Ching angeht, so ist es das Höchste. Punkt. Aber das ist doch keine Aussage. Und dann wirklich eine Kollegin hat dann gesagt, ja, wir wissen nicht, wie viel Menschheitsgeheimnisse sich im I Ching noch verbergen. Ja? Und diese Art, diesen Text zu überhöhen und spirituell zu interpretieren, setzt sich fort. Und ja, da kann man nur mit den Mitteln der ganz strengen Philologie und kühlen Übersetzungen dagegen arbeiten. Der Text ist da, der hat eine Autorität, der ist überliefert worden, der hat formuliert Ansprüche. Aber ob man denen folgt, ich bin ihnen da nicht gefolgt. Ich habe einfach den Text Text sein lassen wollen.
Ja, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass ja, also Sie haben den Binärcode schon angesprochen und der geht ja unter anderem, also Leibniz, wenn ich das richtig verstehe, hat den nicht entwickelt, aber mit Arbeiten geleistet quasi, die zu dem Binärcode, der ja heute unsere ganze Welt irgendwie durchdringt und beeinflusst, geleistet. Und das wohl unter anderem auch mit dem I Ching. Also ihm war das bekannt und ich weiß nicht, ob er es daraus entwickelt hat, aber irgendwie damit zusammenhängt auf jeden Fall. Und das ist ja dann nochmal irgendwie erstaunlicher. Also dass etwas wie der Binärcode, der heute so wichtig ist, dann etwas irgendwie über Bande mit dem ältesten chinesischen Buch überhaupt zu tun hat.
Also, da stimme ich Ihnen auch zu. Das ist auch wirklich der Teil, den ich für mich sozusagen gerettet habe, indem ich gesagt habe, das ist eine Sprache, die den Anspruch erhebt und das ist auch wirklich das Besondere daran und für mich auch das Wertvolle und Schätzenswerte, die Dinge der Welt zu fassen, so wie unsere gesprochene Sprache das ja auch tut oder jede Sprache das tut, aber auf eine ganz andere Art. Es ist tatsächlich der Versuch, eben die Welt in irgendeiner Weise zu fassen, zu beschreiben und mit Hilfe dieser dieser binären Sprache. Und ja, ich habe das ein bisschen ausgeführt, dass es passt wirklich mit, also eine semiotische Interpretation passt wirklich darauf. Und daran ist dann auch nichts Esoterisches oder Spirituelles. Es hat nichts mit Zukunft, Deutung oder ja, mantischem Deuten zu tun. Aber das ist das Besondere. Der Versuch, vorwissenschaftlich, also in einer Fernzeit zu versuchen, mit einer ja, einfachen Sprache, die aus zwei Grundelementen besteht und dann natürlich komplex wird, in den in den Hexagrammen, in den sechs Linien, also die Welt zu fassen. Das fand ich faszinierend. Selbst wenn das nicht möglich ist oder irgendwie ja, nicht in die Moderne vielleicht zu übertragen ist. Also der Versuch allein in dieser geordneten Form und auch in der grafisch ansprechenden Form, das finde ich schon ganz bemerkenswert und auch einmalig. Und das ist das, finde ich, Große an dem Text. Vielleicht auch der Grund, weshalb er so lange überliefert worden ist.
Ja, und da kann man nur empfehlen, Ihre Übersetzung mal zu lesen und auch ja, sich selbst damit zu beschäftigen. Man muss es, glaube ich, am Ende nicht verstanden haben, alles, was man da gelesen hat, aber dieser generelle Aufbau vom Kleinen ins Größere zu den Hexagrammen, dann zu den Texten und dann auch die Interpretation der Flügel ist schon wirklich sehr spannend. Vielen Dank, Herr Simon, dass Sie uns so ein bisschen ein bisschen mitgenommen haben ins I Ching und die Vielseitigkeit dieses Textes.
Nein, nicht zu danken, gerne.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.